Egal wie du lebst, bei A1 Family zählt, was euch verbindet. Und gemeinsam wird's günstiger. Mit A1 Simply Family. Exklusiv für alle treuen A1 Kunden. 60 GB für nur 9,90 Euro pro Monat. Treuen Kunden verbunden. A1.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am heutigen Tag, vor genau 80 Jahren, endet der Zweite Weltkrieg in Europa. Der 8. Mai 1945 beendet damit auch offiziell die Nazi-Herrschaft. Bis kurz vor Ende der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht verüben Hitlers Schergen noch Gräueltaten an Kriegsgefangenen, KZ-Häftlingen und der Zivilbevölkerung. Wie die letzten Kriegstage in Österreich abgelaufen sind, wie es so weit kommen konnte und warum auch im Jahr 2025 nicht vergessen werden darf, darum geht's heute. Hans Rauscher, du bist langjähriger Kolumnist beim Standard und auch Experte für Zeitgeschichte. Heute vor 80 Jahren endet der Zweite Weltkrieg, zumindest in Europa. In Japan ist er ja noch etwas länger gegangen. Was ist an diesem Tag, an diesem historischen Tag genau passiert?
Also die deutsche Wehrmacht hat an diesem Tag endgültig kapituliert. Genau genommen hat die Wehrmacht schon am Abend des 7. Mai im Westen an der Westfront kapituliert. Und es war die Bedingung, dass mit dem 8. Mai alle Kämpfe eingestellt werden. Die Sowjets haben sich dann noch eine Sonderkapitulation herausgeholt, einige Stunden später, sodass die Sowjets und später dann Russland den 9. Mai als Tag des Sieges und des Kriegsendes begehen. Wichtig dabei ist zu sagen, es war eine bedingungslose Kapitulation. Es war unconditional surrender. Das haben die Westalliierten, also die USA und Großbritannien, bereits 1943, glaube ich, bei der Konferenz in Casablanca so beschlossen. Es gibt keinen Verhandlungsfrieden, ja, sondern bedingungslose Kapitulation ohne irgendwelchen Austausch von Bedingungen, von Kautelen, von Nebenabsprachen und so weiter, sondern die deutsche Wehrmacht musste oder das Deutsche Reich insgesamt musste bedingungslos sich ergeben. Die Motivation dahinter war eine doppelte. Einerseits waren die damals schon bekannten Verbrechen Hitler-Deutschland so groß, dass man keinen Verhandlungsfrieden mehr in Kauf nehmen konnte. Andererseits wollte man damit Stalin signalisieren, dass die Westmächte eben keine Sonderabmachung mit Hitler-Deutschland anstrebten. Stalin war ja paranoid und krankhaft misstrauisch und hat auch die Westmächte immer verdächtigt, sie würden sich auf seine Kosten oder auf Kosten der Sowjetunion irgendwie mit Hitler einigen. Und um diese Furcht zu beseitigen, haben also Roosevelt und Churchill eben die bedingungslose Kapitulation verkündet. An diesem Tag also trat sie eben in Kraft, wobei man sagen muss, es gab vorher schon Teilkapitulationen, also in Norditalien, an der Westfront, in Norddeutschland, also haben große Truppeneinheiten von sich aus einfach die Waffen gestreckt. Ja. Aber das Deutsche Reich als Deutsches Reich hat eben mit Stichtag 8. Mai die bedingungslose Kapitulation erklärt, wobei man dazu sagen muss, es ist eine volle Woche verstrichen nach dem Selbstmord Hitlers am 30. April, bis sein Nachfolger Admiral Dönitz dieser Kapitulation zugestimmt hat. Das hatte etwas damit zu tun, dass man hoffte, noch möglichst viele Menschen aus dem Einflussbereich der Sowjets und der Russen nach Westen zu bringen. Man hat aber auch was damit zu tun, dass immer noch wahnwitzige Anhänger des Regimes weiterkämpfen wollten.
Über diese wahnwitzigen Versuche am wirklich Ende des Zweiten Weltkrieges noch irgendwie das Blatt zu wenden, werden wir im Laufe dieses Podcasts noch ausführlich sprechen. Was mich auch interessieren würde an diesem 8. Mai, Hans, waren die gesamten Kämpfe mit diesem 8. Mai dann schlagartig vorbei? War das wirklich so ein Stichtag und dann war Ruhe?
Möglicherweise hat es noch den einen oder anderen Schusswechsel gegeben. Das Hitler-Regime wollte ja eine sogenannte Werwolf-Aktion aufbauen. Das heißt, jugendliche Anhänger des Hitler-Regimes sollten eine Art Guerillakrieg weiterführen. Das ist aber mit ganz wenigen Ausnahmen nicht gelungen. Ob das nach dem 8. Mai, ob es da noch einige Vorfälle gegeben hat, ist schwer zu sagen, kann ich nicht sagen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass der 8. Mai in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern kein Feiertag ist. Warum eigentlich nicht?
Weil die Befreiung Österreichs eigentlich schon mit dem 27. April verkündet wurde. Also die sogenannte Unabhängigkeitserklärung vom 27. April, womit die österreichische Regierung, die allerdings damals nur in Ostösterreich regierte, die Unabhängigkeit von Hitlerdeutschland erklärt und das Wiedererstehen der Österreichischen Republik, das ist sozusagen der Stichtag, an dem Österreich wiedererstanden ist. Es wurde zwar weiter im Westen und zum Teil auch im Süden noch weiter gekämpft, aber sozusagen der entscheidende Widerstand oder die Eroberung der Hauptstadt Wien fand bereits Mitte April statt. Und im Anschluss daran hat sich dann eine Regierung gebildet unter dem Vorsitz des Sozialdemokraten Karl Renner, der Kontakt mit dem sowjetischen Militär aufgenommen hat. Und diese Regierung bestand also aus Mitgliedern der wiedergegründeten Österreichischen Volkspartei oder der neu gegründeten Österreichischen Volkspartei, der wiedergegründeten Sozialdemokratischen Partei und der KPÖ. Also obwohl im Westen zum Teil noch gekämpft wurde und es noch bis in die ersten Maitage schwere Bombenangriffe gab auf Salzburg, auf Linz, nimmt man die Eroberung der Hauptstadt und die Installierung oder das Zusammentreten einer neuen österreichischen Regierung als eigentlichen Punkt des Wiedererstehens der Republik.
Dann hätten wir mal grob diesen einen Tag besprochen und wie es dazu gekommen ist. Wir wollen jetzt auch über die Phase davor und danach etwas im Detail sprechen. Sehr detailliert hat das beispielsweise auch Tanja Traxler aufgeschrieben, gemeinsam mit ihrem Team, dem Wissenschaftsressort. Du bist nämlich heute auch hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Seit Wochen gibt es nämlich bei euch so einen historischen Live-Ticker zum Kriegsende mit einem Fokus auf Österreich. Gib uns da vielleicht ganz kurz einen Überblick, damit wir auch ein Gefühl dafür bekommen können, was ist ein historischer Live-Ticker? Ein Live-Ticker ist doch eigentlich das, was gerade eben passiert.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben mit diesem historischen Live-Ticker, und das ist tatsächlich der erste, den der Standard je gemacht hat, am 29. März begonnen. Am 29. März 1945 haben so gegen 11 Uhr vormittags erstmals sowjetische Truppen die Grenze des heutigen Österreichs überschritten, also im Burgenland. Und in den darauffolgenden Wochen ist dann ganz Österreich von den Alliierten eingenommen worden und von der Nazi-Herrschaft befreit worden. Und in unserem historischen Live-Ticker zeichnen wir diese Entwicklungen, die sich da vor 80 Jahren in Österreich ereignet haben, quasi in Echtzeit nach. Wir verfolgen Tag für Tag, was die Ereignisse des jeweiligen Tages waren. Wir haben uns auch bemüht, sofern das möglich war, das war nicht immer möglich, aber manchmal schon, von der Uhrzeit her zu verorten. Und diese letzten Kriegswochen in Österreich, die sind eben wahnsinnig ambivalent und facettenreich, wie Hans auch schon ja skizziert hat. Es war die Befreiung von den Nazis endlich, also schon noch sehr positiv konnotiert. Aber es war auch in der Ausweglosigkeit, in der sich die Wehrmacht dazu sehend befunden hat, hat die Brutalität nochmal zugenommen. Und es sind viele der grauslichsten Kriegsverbrechen in diesen allerletzten Tagen und Wochen passiert. Und weil das eben ja sonst den Rahmen einer journalistischen Erzählform sprengt, haben wir uns für diesen historischen Live-Ticker entschieden, wo wir eben sehr viele unterschiedliche Facetten darstellen können.
Und diesen Live-Ticker werden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Dann können Sie es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nachlesen. Das ist wirklich Lesestoff für fast mehrere Tage, die da das Team von Tanja Traxler zusammengetragen hat. Große Empfehlung an dieser Stelle. Kommen wir eben genau zu diesem Punkt, zu diesen fürchterlichen Verbrechen, die in den letzten Kriegstagen in Österreich, aber natürlich auch in Deutschland und in den anderen Gebieten, in denen die Nazis geherrscht haben, passiert sind. Wir wollen ein bisschen ein Gefühl für diese Lage bekommen, in der sich die Wehrmacht befunden hat. Hans, es ist immer wieder erschütternd, wenn man verschiedenste Publikationen über diese Zeit liest, nämlich auch mit Hinblick darauf, wie wahnsinnig die Hitlerschergen versucht haben, noch irgendwie junge, teilweise Kinder und Alte gegen die übermächtigen Alliierten zu werfen. Dieser Volkssturm ist das ja genannt worden, dieses letzte Aufgebot. Warum konnte man da einfach nicht einsehen, dass der Krieg verloren war?
Das hängt zusammen mit dem Totalitarismus des Regimes. Man muss sich vergegenwärtigen, das totalitäre Regime, und dazu gehört der Nationalsozialismus ebenso wie der sowjetische Kommunismus oder auch der chinesische Kommunismus, alle Lebensbereiche beherrschen und auch mit größter Brutalität gegen Abweichler vorgegangen sind. Und das war in Österreich dann ja schon seit 1938 der Fall. Das ist das eine, der Zwang. Das andere ist, dass sehr viele, auch sehr viele Junge, sich begeistert oder freiwillig oder in einem Blutrausch beteiligt haben an Morden in allerletzter Minute, wo es überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat, wo das eine Mischung aus Rache, aus Verzweiflung, aus purer Menschenfeindlichkeit zu Tötungen geführt haben, die sicher in die Tausenderzahlen gehen. Wobei man dazu sagen muss, es gab eine ganze Reihe von Organisationen, die diese Taten verübt haben. Das eine war die Wehrmacht, deren zertrümmerte Reste sich zurückgezogen haben, wobei die Wehrmacht nicht unschuldig war. Man hat die längste Zeit behauptet, die Wehrmacht war sauber. Das stimmt überhaupt nicht. Die Wehrmacht hat genauso in den besetzten Gebieten, vor allem in Osteuropa, fürchterliche oder in Griechenland fürchterliche Massaker an Zivilisten begangen. Dann gab es die SS, unterteilt in normale SS und Waffen-SS. Man hat auch lange nach dem Krieg gesagt, ja, die Waffen-SS, die war sauber. Stimmt auch nicht, hat sich genauso an Kriegsverbrechen beteiligt. Und dann gab es noch Nazi-Funktionäre, Bezirksparteileiter, meistens ältere Männer, meistens privilegierte Männer. Und dann gab es auch noch die Hitlerjugend, das waren 15-, 16-jährige Burschen, die sehr wohl indoktriniert waren und an die man dann Waffen ausgehändigt hat. Und zwar im Rahmen des sogenannten Volkssturms, das war sozusagen das letzte Aufgebot, da wurden im gesamten Deutschen Reich alle zwischen 16 und 60 sozusagen eingezogen und wurden mit einer lächerlichen Bewaffnung verheizt. Sie wurden gegen überlegene und viel besser bewaffnete Truppen der Alliierten eingesetzt und haben zum Teil furchtbare Verluste erlitten. Das war das eine. Das andere war aber auch, der Volkssturm wurde verwendet oder hat sich selbst sozusagen ermächtigt zu diesen allerletzten Endphasenverbrechen. Diese Endphasenverbrechen gliedern sich in Massenverbrechen, die Ermordung von hauptsächlich ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern, die von Budapest heraufgetrieben wurden und die in der Steiermark oder auch bei Bersenbeug massenweise erschossen wurden. Da war der Volkssturm hauptbeteiligt. Und dann gibt es andere, in Anführungszeichen kleinere Verbrechen, wo ein paar Leute umgebracht wurden. Zum Beispiel im Rax-Gebiet hat man dann einige Frauen, politisch unzuverlässige Frauen, verhaftet und nach einem längeren Hin und Her ermordet. Dabei war übrigens auch Hitlerjugend beteiligt. Das heißt, der Volkssturm, das waren in Wirklichkeit bewaffnete Zivilisten. Das waren Leute wie du und ich. Also weder reguläres Militär noch eine Sonderelitetruppe wie die SS, sondern ganz normale Männer und Jugendliche. Und die haben zum Teil aus eigenem Antrieb Gräueltaten begangen, die man heute nicht verstehen kann. Letzter Satz dazu. Bei einer Aktion, dem Massaker an ungarischen Jüdinnen und Juden auf dem steirischen Prebichl, hat sogar die SS eingegriffen und hat dem Volkssturm gesagt, aufhören, Begründung, weil der SS-Führer Heinrich Himmler hat ein Dekret herausgegeben, man soll diese jüdischen Gefangenen nicht mehr umbringen, denn er wollte sie als Faustpfand für Verhandlungen für die Alliierten benutzen. Ja? Das heißt, die SS hat dort gesagt, jetzt hört's auf mit dem Umbringen von Leuten. Ja? Da gab es Auseinandersetzungen. Aber die Morde wurden dann weiter fortgeführt. Also man muss sich eine unglaublich chaotische Situation vorstellen, in der es verschiedene Gruppierungen und Einheiten gab, die zum Teil unterschiedliche Ziele hatten. Aber immer wieder hat sich eine Mordlust der Bahn gebrochen, die man im Grunde nicht verstehen kann, die nicht gerade singulär ist, denn Kriegsverbrechen gibt es überall auf der ganzen Welt, die sich aber ganz besonders gegen Juden gerichtet hat.
Das ist tatsächlich mit 80 Jahren Verspätung unfassbar schwer zu begreifen, wo dieser Blutrausch in diesen letzten Kriegstagen hergekommen ist, warum sich da, wie Hans gerade angesprochen hat, teilweise 16-Jährige dazu hinreißen haben lassen, wirklich grausamste Taten zu begehen. Tanja, auch in eurem Live-Ticker gibt es sehr viele dieser Erzählungen, dieser sogenannten Endzeitverbrechen. Wir können die nicht alle durchbesprechen, aber wir können mit Einzelgeschichten, mit Einzelchroniken arbeiten. Du hast uns deine mitgebracht. Schilder uns doch, was ihr da recherchiert habt.
Ja, also wir haben in unserem Ticker mehrere solcher Endphasenverbrechen auch beleuchtet. Natürlich auch das Massaker von Preblichi, was da besonders grausam war. Ein anderes Beispiel für solche Verbrechen, worüber wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, sind die Lynchmorde an alliierten Fliegern. Es sind mindestens 100 Piloten über heutigem österreichischen Gebiet abgeschossen worden und dann auf brutale Weise ermordet worden. Und ein sehr tragisches Beispiel ist da zum Beispiel der US-Pilot Walter Manning. Er ist Anfang April mit seiner Maschine von der Luftwaffe abgeschossen worden. Er hat sich aber noch in letzter Minute retten können mit seinem Fallschirm und hat den Absprung geschafft und auch diesen Absturz überlebt. Er ist in der Nähe von Kimaten an der Krems gelandet, aber dort hat ihn dann recht schnell ein aufgestachelter Mob überfallen. Er ist dann von Soldaten an die Gendarmerie übergeben worden und verhaftet worden. Es gab dann noch ein Hin und Her, also er hätte eigentlich in einer Zelle in Gewahrsam gebracht werden sollen, aber es haben sich dann örtliche NS-Funktionäre da Zugang verschafft, obwohl das ursprünglich gar nicht der Plan war. Und die haben ihn dann ins Freie gezerrt, wo eben auch eine aufgebrachte Meute, darunter viele Zivilisten, ihn an einem Laternenpfahl erhängt haben. Also diese Lynchmorde an alliierten Fliegern, das waren natürlich in der Zahl nicht so viele, wie zum Beispiel bei den Todesmärschen zu Tode gekommen sind in den letzten Wochen, aber auch ganz besonders grausame Endphasenverbrechen.
Ja, zu den Todesmärschen muss man dazu sagen, also die völlig entkräftet und krank liegen geblieben sind, wurden erschossen von den Begleitmannschaften. Und das war, noch einmal sei es gesagt, nicht nur Wehrmacht und SS, sondern auch Volkssturm und HJ.
Ganz kurz nur zu diesen Todesmärschen, vielleicht müssen wir das generell auch erklären, was es damit auf sich hat. Warum gab es diese Märsche und was war das genau?
Es wurden in Ungarn zusammengezogen jüdische Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und auch mit Kindern, um den sogenannten Südostwall zu errichten gegen die Russen, was eine lächerliche Angelegenheit war. In diesem Zusammenhang gab es übrigens auch ein Massaker im burgenländischen Rechnitz. Da waren diese Zwangsarbeiter völlig erschöpft im sogenannten Kreuzstadel und im nahegelegenen Schloss wurde ein Fest gefeiert von NS-Sympathisanten und Angehörigen der NS-Nomenklatura. Die Schlossherrin Gräfin Batjani war da auch beteiligt. Und im Zuge dieses Mulatschaks haben sich dann die Herrschaften in Bewegung gesetzt und haben im Kreuzstadel einige hundert Zwangsarbeiter ermordet, deren Gräber man bis heute nicht gefunden hat. Die Verbliebenen wollte man nach Mauthausen transportieren, also einige Tausend. Die sind teils über die Steiermark, teils aber auch entlang der Donau, wo zum Beispiel meine Mutter auf der Flucht aus Wien auf solche Züge gestoßen ist. Man wollte sie in Mauthausen konzentrieren, um, wie gesagt, als Faustpfand für Verhandlungen mit den Westalliierten zu dienen. Im Zuge dieser Märsche, muss man sich vorstellen, es waren vollkommen unterernährte, vollkommen überarbeitete Personen. Im Zuge dieser Märsche wurden natürlich Hunderte auf dem Weg erschossen. Und in den Stationen, wo sie angehalten wurden, wie zum Beispiel am Brebichl oder auch in Eisenerz oder bei Bersenberg, haben sich dann plötzlich spontane Massaker entwickelt. Da hat sich die Wut der Bevölkerung über den verlorenen Krieg und über die eigenen Verluste und zum Teil auch über die Bombenangriffe, die ja aber am flachen Land nicht so häufig waren, hat sich an denen ausgetobt. Und da gibt's ein Zitat in einer Arbeit: Die überwiegende Zahl der Täter waren Österreicher, obwohl sich auch zahlreiche Angehörige ausländischer Waffen-SS-Einheiten Morde und Misshandlungen zu Schulde kommen ließen. Es gab also zum Beispiel ukrainische Waffen-SS. Ja. Die österreichischen Täter gehörten nicht verrufenen Einheiten wie der SS an, sondern waren normale Bürger, meist Mitglieder des Volkssturms und der Gendarmerie. Besonders abstoßend ist der Missbrauch von 16- und 17-jährigen Hitlerjungen, die an den Morden aktiv oder als Beihelfer teilnahmen. Das heißt also, das war ein großer Teil der Endphasenverbrechen, dass sich die Wut der Bevölkerung an diesen jüdischen, ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern ausgelassen hat. Ein anderer großer Teil war das Massaker in der Strafanstalt Stein, wo Anfang April bereits ja, der Direktor gesagt hat, so, es ist aus, und begonnen hat, die Gefangenen, hauptsächlich politische Gefangenen, viele Griechen zum Beispiel, aber auch Franzosen und so weiter, freizulassen. Das wiederum hat eine Reaktion lokaler Kremser NS-Funktionäre ausgelöst. Und die haben den Volkssturm alarmiert, zum Teil auch die SS alarmiert, und haben begonnen, im Hof des Gefängnisses Stein mehrere hundert Menschen niederzumetzeln. Wobei man dazu sagen muss, es gab einzelne Gefängnisaufseher, die Häftlinge wieder in die Zellen zurückgebracht haben, um sie zu schützen. Also es gab auch solche, die den Opfern geholfen haben. Auch den jüdischen Zwangsarbeitern haben sie Essen und Geld gegeben. Manche haben sogar Menschen versteckt. Also das gab es auch, muss man dazu sagen. Aber es gab auch die sogenannte Kremser Hasenjagd. Einige Dutzend Häftlinge hatten bereits die Haftanstalt verlassen und sind zu Fuß in Richtung Wien gegangen. Und die wurden gejagt von Angehörigen von kleinen Gruppen von zwei oder drei Mitgliedern der Wehrmacht oder der SS oder unterstützt von ortskundigen Mitgliedern des Volkssturms oder der Hitlerjugend, die auf die Jagd gemacht haben. Also die waren schon frei und wurden im letzten Augenblick noch, vor allem in Hadersdorf, gefasst und ermordet. Man kann das subsumieren als einen letzten Gewaltausbruch angesichts der Niederlage, basierend natürlich auf einer jahrelangen Verhetzung. Also der Jude war der ganz große Feind, aber auch politisch unzuverlässige Personen. Die nationalsozialistische Herrschaft war durchorganisiert. Das heißt, in jedem kleinen Ort hat es irgendeinen Bonzen gegeben oder mehrere, die an das System geglaubt haben und die dann im entscheidenden Moment bereit waren, die letzten Ressourcen, die letzten Waffen, die letzte Munition dafür einzusetzen, um Menschen noch umzubringen.
Du hast jetzt schon in deiner Antwort Mauthausen angesprochen, das wahrscheinlich bekannteste Konzentrationslager in Österreich, das als Sinnbild für die Nazi-Verbrechen steht, die an Jüdinnen und Juden, Andersdenkenden, sexuell andersorientierten und weiteren Gruppen, die nicht in dieses bizarre Nazi-Schema gepasst haben, angetan worden sind. Tanja, diese Schilderungen der Befreiungen dieser Konzentrationslager. Du hast uns da auch eine Geschichte mitgebracht. Erzähl uns, was du da recherchiert hast.
Ja, also Mauthausen wurde ja am 5. Mai 1945 befreit. Wir haben uns auch dazu natürlich in unserer Berichterstattung vielfältig gewidmet, im Live-Ticker und auch in umfangreicheren Geschichten. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben da mehrere Schilderungen auch von US-Soldaten zutage gefördert. Besonders eindrucksvoll finde ich da die Schilderung des US-Kommandanten Albert Kosiak und seiner Truppe, die eben Mauthausen an diesem 5. Mai erreicht haben und denen sich da wirklich schreckliche Zustände geboten haben. Dieser US-Kommandant hat dann später auch seine Memoiren niedergeschrieben. Deswegen gibt es da viele direkte Eindrücke von ihm. Und er beschreibt zum Beispiel also diesen ersten Anblick von Mauthausen, diese mächtigen Mauern, dann der Stacheldraht und dahinter hunderte völlig ausgemergelte Menschen, die aber, wie er sagt, Zitat, vor Freude geradezu verrückt wurden, also angesichts der ankommenden US-Soldaten. Die SS hat sich, als Mauthausen befreit worden ist, schon 2 Tage zuvor aus dem Staub gemacht und ist geflohen. Also SS war dann nicht mehr zugegen. Und die US-Soldaten haben sich dann von diesen Gefangenen, die dort waren, herumführen lassen, also sich so zeigen lassen, unter welchen Bedingungen sie gelebt haben. Und die Emotionen, die dabei hochgekommen ist, die waren für diese US-Soldaten kaum fassbar. Also ein weiteres Zitat: Niemals zuvor habe ich ein solches Gefühl verspürt wie in diesem Moment. Zu diesem Zeitpunkt waren circa 40.000 Häftlinge in den Lagern Mauthausen und Gusen. Viele von ihnen waren, oder eigentlich alle, waren zu Skeletten abgemagert. Sie waren zum Teil nackt, von Krankheiten gezeichnet. Und in Mauthausen haben die US-Soldaten auch mehr als 500 Leichen so gestapelt zwischen Baracken vorgefunden. Und ein ganz ähnliches Bild hat sich ihnen auch in Gusen gezeigt. Sie sind zu den Krematorien gebracht worden, wo ihnen die Häftlinge erklärt haben, wie die Menschen dort ermordet worden sind. Sie haben auch gesehen, wie die Insassen in Baracken gelebt haben. Und die haben ihnen so von ihren täglichen Umständen erzählt, zum Beispiel, dass die Essensration für 7 Gefangene pro Woche ein Laib Brot war. Noch ein letztes Zitat, das Kosiak in seinen Erinnerungen niedergeschrieben hat. Ich habe Dinge gesehen, die ich nie geglaubt hätte, wenn ich sie nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen andere Menschen auf diese Weise behandeln können.
Vielleicht muss man dazu sagen, Mauthausen und die Nebenlager waren in dem Sinn keine Vernichtungslager wie etwa Auschwitz oder Sobibor. In den letztgenannten wurden ja Hunderttausende durch Gas getötet, also systematisiert in Gaskammern getrieben. Es gab zwar auch in Mauthausen eine Gaskammer, aber die war nicht auf diese Massenvernichtung ausgelegt. In Mauthausen und Gusen und den anderen österreichischen Lagern war die gute alte Handmethode der Vernichtung durch Arbeit und durch brutale Behandlung und selbstverständlich auch durch Seuchen Usus. Also in dem Sinn, es mag absurd erscheinen, hier eine Unterscheidung zu treffen, aber Mauthausen war in dem Sinn kein industrialisiertes Vernichtungslager wie Auschwitz, sondern eine furchtbare Stätte, wo die Menschen einfach aufgrund der Lebensumstände und aufgrund der Brutalität der Wachen zu Tode gekommen sind, aber eben nicht ein Zentrum der Vernichtung durch Gas wie in Auschwitz.
In Sachen Grausamkeit ist aber auch Mauthausen den anderen Lagern um nichts nachgestanden, oder?
Absolut, absolut. Mhm. Also zum Teil die Foltermethoden, die da angewandt wurden, das ist unbeschreiblich. Ja. Und es gibt auch Fotos davon. Ja. Die Bestialität hat sich hier ausgetobt. Und man muss auch hier sagen, die Nachbarn, die Anrainer, konnten es nicht übersehen. Es war unmöglich. Mauthausen ist zwar so eine Art Festung auf einem Hügel, aber die anderen Lager waren ja in unmittelbarer Nachbarschaft von Ortschaften, also übrigens auch Mauthausen. Ja. Aber da konnte man noch irgendwie glauben, das sei ein großes Gefängnis, ja, wenn man sehr naiv war. Aber die anderen Lager waren ja mitten im täglichen Leben.
Hans, mit diesem 8. Mai und mit der Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen ist ja, wie wir bereits gehört haben, schon am 5. Mai befreit worden. Ist mit diesem Datum der lange Leidensweg der Jüdinnen und Juden in Europa, der ja schon vor 1933 begonnen hat, lange davor, endlich beendet gewesen?
In dem Sinn, dass sie also nicht mehr einer aktiven Verfolgung ausgesetzt waren, ja. Wobei ich nicht nur da die Juden einbeziehen würde, sondern auch alle Gegner des Regimes, alle Homosexuellen, alle Geisteskranken wurden ja auch zu Tausenden ermordet. Es gab natürlich noch zigtausend Opfer nachher, weil sehr viele, vor allem die Insassen der Konzentrationslager, einfach an Erschöpfung gestorben sind oder an den Krankheiten gestorben sind oder an der falschen Ernährung gestorben sind. Also wenn du jemand, der auf ein Skelett abgemagert ist, dann ein Stück Fleisch gibst oder auch nur Milch, die sind daran gestorben. Also da gab es immer noch welche. Es gab dann auch, muss man leider sagen, in Polen ein Pogrom gegen Juden nach Kriegsende. Aber sozusagen die große, konzentrierte, durchorganisierte Verfolgung. Man muss sich immer vor Augen halten, das war durchorganisiert bis ins Letzte. Ja, die hat aufgehört.
Dann wagen wir an dieser Stelle einen Ausblick von 1945 auf die nächsten Jahre. Am 7. Mai schreibt da beispielsweise der Schriftsteller Erich Kästner in sein Tagebuch, ich zitiere, »Leute laufen betreten durch die Straßen. Die kurze Pause im Geschichtsunterricht macht sie nervös. Die Lücke zwischen dem Nicht-Mehr und dem Noch-Nicht irritiert sie. Hans, die Kapitulation war unterschrieben, die Nazis waren endlich geschlagen. Und was jetzt?«
Eine total zwiespältige Situation. Es gab in Österreich eine unverhältnismäßig höhere Anzahl an Parteimitgliedern als im Durchschnitt des gesamten Reiches. Der Antisemitismus hatte in Österreich eine lange Geschichte bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden. Man muss auch dazu sagen, die Befreier, also vor allem die sowjetischen Soldaten, haben gleichfalls Verbrechen begangen. Also es gab Massenvergewaltigungen, es gab Plünderungen, also da war das Gefühl der Befreiung ein relatives, würde ich sagen. Ich glaube, das überwältigende Gefühl war, dass es jetzt endlich aus ist, dass es endlich zu Ende ist. Es ging um das unmittelbare Überleben. Man hat ja gehungert, vor allem auch in Ostösterreich. Es ging darum, irgendwie durchzukommen. Und die Tatsache, dass da ein jetzt Österreich als eigener Staat wieder ersteht, wurde sicherlich von einer Mehrheit begrüßt, von einer Minderheit von unverbesserlichen Nazis nicht begrüßt, aber die haben sich zunächst einmal nicht hervorgewagt. Man muss auch sagen, die neue österreichische Regierung hatte zunächst einmal nur Ostösterreich als Einflussgebiet unter Anführungszeichen. Und es gab sogar Bestrebungen in Westösterreich und auch durch den Emigranten Otto von Habsburg zu sagen, naja, das ist ja eine kommunistisch eingesetzte Marionettenregierung, was bis zu einem gewissen Grad gestimmt hat. Ohne die Zustimmung der Sowjets hätte diese Regierung nicht existieren können. Aber sie hat sich dann doch eine gewisse Bewegungsfreiheit erarbeitet und im Laufe der Monate gab es dann eine Konferenz, wo auch die westlichen Bundesländer nach Wien gefahren sind und man sich geeinigt hat. Und erst dann ist eigentlich ein gemeinsames Österreich unter einer gemeinsamen akzeptierten Regierung entstanden. Der Alltag war natürlich bestimmt vom Kampf um das tägliche Überleben, vom sogenannten Wiederaufbau. Dazu muss man sagen, die sogenannten Trümmerfrauen, da gibt es Fotos, wie die eben die zerschossenen oder zerbombten Häuser, die Ziegel schlichten und so weiter, waren ganz überwiegend keine Freiwilligen, wie Peter berichtet wurde, sondern das waren Nationalsozialistinnen, die zur Zwangsarbeit verurteilt wurden. Und es gab eben eine Regierung, die ziemlich rasch Neuwahlen ausgerufen hat Ich glaube, im November 1945 waren die Wahlen mit dem für die sowjetischen Besatzer äußerst ernüchternden Ergebnis, dass die KPÖ nur 5% bekommen hat. Sie haben sich gedacht, das wird viel mehr sein, aber die beiden großen Parteien, also ÖVP war vorne und die SPÖ war Nummer 2, haben also die Wählerstimmen auf sich gezogen, wobei die Nazis, Ex-Nazis noch nicht wählen durften. Es ging also jetzt eine Zeit lang einfach nur ums Überleben. Sowohl das individuelle Überleben, wie auch das Überleben dieses Staates, der dann in 4 Besatzungszonen unterteilt war, beziehungsweise Wien war ebenfalls in 4 Besatzungszonen unterteilt. Aber man muss sagen, die österreichische Regierung hat sich im Rahmen der gegebenen Verhältnisse, nämlich der Besatzung, doch relativ freigespielt und hat sicherlich eine wichtige Aufbauarbeit geleistet.
Tanja, lass uns über einen Aspekt der Besatzungszeit sprechen, der auch ein Teil unserer Geschichte ist, nämlich, Hans hat es bereits angeschnitten, Übergriffe der Besatzer auf Zivilistinnen und Zivilisten. Auch hier hast du uns ein Beispiel mitgebracht.
Ja, besonders berüchtigt waren da natürlich, Hans hat es schon angesprochen, die Übergriffe der Roten Armee auf Frauen, also Massenvergewaltigungen. Dazu gibt es zahlreiche Zeitzeugenberichte und natürlich auch historische Studien, die belegen, dass es sowohl während wie auch nach der Befreiung zu massenhaften sexuellen Übergriffen gekommen ist. In Österreich, aber übrigens auch in Ostdeutschland, zum Beispiel in Berlin. Historikerinnen schätzen, dass da 10.000 bis möglicherweise Hunderttausende Opfer diesbezüglich es in ganz Österreich gibt. Und in Österreich waren eigentlich besonders die städtischen Gebiete, wie zum Beispiel Wien, betroffen. Also dass so Massenvergewaltigungen sind für sich natürlich schon eine sehr schlimme Sache. Es ist noch schlimmer dadurch, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie die Zeit und wie konservativ die Gesellschaft damals war. Vergewaltigungen sind immer noch stigmatisiert. Es ist immer noch sehr schwierig, darüber zu sprechen. Aber das ist unvergleichlich viel schlimmer damals gewesen. Also das Thema war extrem tabuisiert. Viele der Opfer haben dann auch Suizid begangen, weil sie einfach nicht damit umgehen konnten, das nicht thematisieren konnten. Und das hat auch dazu geführt, dass darüber auch sehr lange kaum gesprochen wurde. Es auch kaum wirklich nennenswerte Forschung dazu gab, das aufzuarbeiten.
Ein kleines Schlaglicht. Stalin hat nicht nur angeblich, sondern auch tatsächlich gesagt, dass man ihn damit konfrontiert hat und gesagt hat, naja, das ist vielleicht schlecht für die Disziplin, wenn wir unsere Leute derart wüten lassen. Da hat er gesagt, naja, sie haben sich da über tausende Kilometer durchkämpfen müssen, also man soll ihnen diese kleine Freude lassen. Also es ist kein direktes Zitat, aber Stalin, der oberste Kriegsherr, hat also dazu seine Zustimmung gegeben. Ein anderer Aspekt war, das haben wir vielleicht noch ein bisschen unterbelichtet. Es wurde ja in Wien vom 6. April bis 13. April erbittert gekämpft. Also wo wir heute leben, ist mit Panzern und Artillerie geschossen worden und es sind auf beiden Seiten rund 20.000 Soldaten gefallen, auf jeder Seite 20.000 und etwa 10.000 Zivilisten sind dabei gestorben. Und angeblich war es so, dass die Sturmtruppen der Sowjets wesentlich weniger vergewaltigt und geplündert haben, also die tatsächlich Kämpfenden, als der Tross, der dann nachher gekommen ist. Aber das ist Folklore, das ist, glaube ich, nicht wissenschaftlich erarbeitet. Man muss nur, also jetzt in Bezug auf dieses Zitat von Stalin, es war ja tatsächlich so, die haben sich über tausende von Kilometern bis eben nach Wien und nach Berlin vorgekämpft. In Berlin sind 300.000 sowjetische Soldaten bei der Erstürmung der Stadt gefallen. Und eben auch in Wien waren tagelang schwere Kämpfe. Also wenn man zum Beispiel am Donaukanal heute feiert, sieht man, dass auf der einen Seite nur neue Häuser stehen. Das ist deswegen, weil die damals dort existierenden Häuser alle zerstört wurden durch Artillerieduelle über den Donaukanal hinweg. Aber natürlich das Phänomen der Massenvergewaltigungen, es wurde zwar beschwiegen, aber es hat jeder gewusst. Und das war einer der Gründe, warum sozusagen die KPÖ keinen Fuß auf den Boden bekommen hat.
Das Kapitel Wien, das wird in eurem Live-Ticker, Tanja, ja sehr ausführlich auch behandelt. Auch das können Sie nachlesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch einmal die Information, wir packen den Link zu diesem Live-Ticker auch in die Shownotes dieser Folge. Der Zweite Weltkrieg ist also vorbei, vor 80 Jahren ist er zu Ende gegangen. Blicken wir vielleicht etwas in die Zukunft noch einmal. Hans, diese Erfolgsgeschichte von Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, man kann es eine Erfolgsgeschichte nennen. Wir haben seit 80 Jahren Frieden, das gab es in der Geschichte nicht so oft, da können wir alle sehr dankbar sein. Aber was können wir denn aus dieser Zeit mitnehmen und auch lernen, damit nie wieder, auch wirklich nie wieder bleibt?
Es gab nicht nur Frieden, es gab auch Wohlstand. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dieser Wohlstand hat unter anderem darauf beruht, dass die Amerikaner sehr viele Geldmittel zur Verfügung gestellt haben, das sogenannte Marshallplan für ganz Europa. Aber auch Österreich ist da überdurchschnittlich bedacht worden. Das war sozusagen eine Anschubfinanzierung. Ein zweiter Grund war die Politik des Konsenses und der Kooperation zwischen den großen Blöcken, also zwischen, grob gesagt, Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die haben die längste Zeit nach dem Krieg abgetauscht. Ihr kriegt so viel Preiserhöhung, wir kriegen so viel Lohnerhöhung.
Die gute alte Sozialpartnerschaft.
Die gute alte Sozialpartnerschaft, die tatsächlich in so einer Situation einen wirklichen Aufschwung ausgelöst hat. Ein kleines Schlaglicht nur, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in der Sowjetunion wurde dort auf Anraten von amerikanischen Beratern überfallsartig der Kapitalismus eingeführt. Ja, das hat dazu geführt, dass einige sehr reich geworden sind und die anderen arm geblieben sind, relativ arm geblieben sind. Und hat letztlich dazu geführt, dass wir heute Putin haben. Also diese Politik der Kooperation und des Konsenses ist ein Geheimnis des Wohlstandes und auch des sozialen Friedens. Das ist in den letzten 20, 25 Jahren verloren gegangen, zu einem großen Teil. Unter anderem, weil der Rechtspopulismus entstanden ist. Der ist in Österreich als in einer der ersten europäischen Länder groß geworden durch Jörg Haider. Der Rechtspopulismus, der gesagt hat, ja, das ist alles schön und gut, aber da werden hier nur die Posten verteilt und der kleine Mann kommt zu kurz, um es verkürzt zu sagen. Daran ist etwas richtig, aber die Sprengung der Konsenspolitik und der Kooperationspolitik, die der Rechtspopulismus will, ist ein Rezept für wirtschaftliche und gesellschaftliche Schwierigkeiten. Und das ist das, was wir heute lernen sollten, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Der Rechtspopulismus ist keine Lösung. Spaltung und gegenseitige Hetze wirkt sich auch gesellschaftlich und auch wirtschaftlich negativ aus. Das heißt, es gibt jetzt in Österreich eine Regierung, obwohl die Freiheitliche Partei, obwohl die rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei Nummer eins ist, gibt es eine Regierung der Alternativen, eine Regierung der Kooperation zwischen Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen. Das muss nicht zum Erfolg führen, aber das Prinzip der Kooperation und des Konsenses, das sich darin ausdrückt, ist im Grundsatz das Richtige. Das ist in etwa das, was wir im Auge behalten sollten. Radikalisierung führt immer ins Negative, führt immer in auch wirtschaftlichen, aber vor allem gesellschaftlichen Schaden, manchmal zu Zusammenbruch.
Vielleicht abschließend an dich die Frage, Tanja. Der Zweite Weltkrieg ist jetzt 80 Jahre her. Wir feiern heute dieses Datum als Ende des Krieges. 80 Jahre bedeutet aber auch, dass immer mehr der letzten Zeitzeugen langsam von uns gehen. Wie kann man denn auch aus deiner Sicht in einer Wissenschaftsredaktion sicherstellen, dass wir trotzdem nie vergessen werden, wenn diese Stimmen nicht mehr da sind?
Ja, das ist eine große, wichtige Frage aktuell in der Erinnerungskultur. Wie kann man auf so ein Ereignis, das, wie du gesagt hast, jetzt schon so lange zurückliegt, wo es eben immer weniger Zeitzeugen, Zeitzeuginnen gibt, wie kann man da das Gedenken in einer produktiven Weise aufrechterhalten? Ich glaube, es muss durch eine Pluralität passieren, durch Gespräche, durch Texte. Also unsere Berichterstattung ist ja auch ein Beispiel dafür, wahnsinnig wertvoll. Dazu finde ich auch die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. Das hat mich auch sehr berührt. Wir haben wirklich unfassbar viele Rückmeldungen zu unserem historischen Ticker bekommen, was auch offenbar für viele Menschen den Anstoß gegeben hat, sich nochmal damit zu beschäftigen, was hat eigentlich der Großvater, die Großmutter oder die eigenen Eltern erzählt über diese Zeit, dem auch nachzuforschen, was lässt sich in Archiven zu diesen Sachen finden. Und ich glaube, die Kombination, also aus dem großen Überblick, das große einordnende Stück oder auch die vielen neuen Bücher, die heuer erschienen sind und den individuellen Recherchen im ganz unmittelbaren Umfeld und alles dazwischen, wäre für mich ein gelungener Weg, so einen Jahrestag zu begehen.
Wenn ich mir hier zum Abschluss noch eine persönliche Anmerkung auch erlauben darf, ich glaube, was es auch braucht, ist Mut, Dinge aufzuzeigen. Und da gibt es eine Person, die mich sehr beeindruckt hat, das ist nämlich Kurt Schumacher. Er war SPD-Politiker und er hat im Jahr 1932 in Deutschland eine Rede gehalten. Und die Rede hieß Mobilisierung der menschlichen Dummheit. Und ein ganz kurzes abschließendes Zitat aus dieser Rede: Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir irgendwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihm zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Lieber Hans, liebe Tanja, vielen Dank für eure spannenden Erzählungen heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, die Familienbeihilfe und das Kindergeld werden in den kommenden beiden Jahren nicht mit der Inflation steigen. Bundeskanzler Christian Stocker verteidigt die anstehenden Sparmaßnahmen. Zitat: Niemand wird weniger erhalten, sondern es wird für 2 Jahre die Erhöhung ausgesetzt. Die Opposition und die Caritas kritisieren die geplanten Einsparungen scharf. Zweitens, der deutsche Verfassungsschutz wird die AfD bis zu einer Gerichtsentscheidung nicht mehr als gesichert rechtsextrem bezeichnen. Bereits 2021 hatte die AfD gegen die Einstufung als Verdachtsfall geklagt. Und drittens, nach dem Mord an einer 34-jährigen Deutschen in Maria-Alm ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der 32-Jährige wird in Utrecht in den Niederlanden gefasst. Nun muss ein niederländisches Gericht über seine Auslieferung nach Österreich entscheiden. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.